Diese Podcast-Folge wird präsentiert von der Wirtschaftsprüfung und Beratungsgesellschaft PwC Österreich. ESG ist jetzt Chefinnensache. Mehr dazu auch im Kommentar von Agatha Kalandra, ESG-Expertin bei PwC Österreich, in unserem aktuellen E-Magazin auf www.acker.world. Ob Environment, Social oder Governance, im Acker Business Podcast bringen mein Co-Host Lukas Springer und ich, Bella Kitzögerer, Erfolgsgeschichten vor den Vorhang. In tiefgründigen Gesprächen diskutieren wir jeden dritten Freitag über ESG-Themen und wollen von unseren Gästen wissen, wie sie unsere Wirtschaft transformieren. Willkommen bei Acker, dem Nachhaltigkeits-Business-Podcast zum Magazin. Ich darf diesmal durch diese Episode führen und heute bei mir zu Gast ist ein Architekt und Designer der Superlative. Eines seiner Werke fand seinen Weg in unsere erste Acker-Ausgabe. Mehr dazu aber später. Er selbst ist in Teheran geboren, aufgewachsen aber in Hamburg. Seine Projekte reichen vom ersten grünen Bahnhof in Deutschland über Hochhäuser, Hotels, Schulen bis hin zur größten Uni der Welt in Abu Dhabi. Die Bauwerke sind zu finden in Metropolen wie Berlin, Kopenhagen, Rom, Dubai, Mumbai, Istanbul und Teheran. Vielfach international ausgezeichnet und um den ganzen Globus agierend, freue ich mich besonders, dass er sich heute Zeit nimmt, um mit mir über Nachhaltigkeit und Architektur zu sprechen. Die Rede ist vom Hamburger Star-Architekten Hadi Teherani. Hadi, schön, dass du heute bei mir im Acker-Podcast bist.
Vielen Dank.
Hadi, du entwirfst und baust architektonische Ästhetik, durchdacht bis ins kleinste Detail, bis hin zur Perfektion. Was inspiriert dich und was treibt dich an?
Also das hat mich schon immer inspiriert. Also die Dinge, die ich tue, dem einen ganzen Mehrwert zu geben. Und immer versuchen, der Aufgabe nahe zu sein. Und eben ein Maßanzug für quasi so eine Stelle zu bearbeiten, aber das eben ganzheitlich. Also ich versuche möglichst alle Aspekte, die auf so ein Projektentwurf eintreffen, gleichzeitig zu beantworten.
Also ganzheitlich ist hier dann das Stichwort. Ja. Du zählst ja heute zu den Top-Architekten der Welt und unserer Zeit und machst die größten Prestigeprojekte. Wann wusstest du, dass du Architekt sein möchtest?
Ja, das ist eine schöne Geschichte. Also ich war nie ein guter Schüler. Und nachdem ich mein Abitur hatte, bin ich auch gleich abgedriftet, habe ein Ladengeschäft gehabt und habe dort eben Handel betrieben. Und ich merkte in diesem ersten Jahr, wie mich das belastet hat, in ein Geschäft aufzuschließen, warten, bis jemand kommt, irgendetwas mitnimmt. Da habe ich gesagt, das kann nicht dein Leben sein. Und dann habe ich nochmal auf mein Zeugnis geguckt, was ich dann vielleicht machen könnte. Und habe da leider nicht viel entdecken können. Aber eine gute Zensur hatte ich, das war in Kunst. Habe ich gesagt, vielleicht musst du was Kreatives machen und habe mich dann beworben für Werbegrafik an der Kunstschule Setzke in Hamburg und für Architektur in Braunschweig. Und zu meinem Erstaunen habe ich von beiden eine Zusage bekommen. Und dann habe ich damals eine Münze in die Hand genommen, die hochgeschmissen. Eine Münze. Und die Münze hat entschieden, dass ich Architektur mache.
Und du wusstest dann, das passt.
Ja, weil ich glaube ja an diese Energien, die außerhalb unseres Tuns einwirken. Und das war schon ein guter Wegweiser.
Siehst du dich dann eher als Unternehmer oder als Künstler?
Ja, ich bin wieder da auch eben ganzheitlich. Ich bin wirklich beides. Man hat ja in dem persischen Blut hat man ja immer was Kaufmännisches. Aber ein Teppichhändler wollte ich nicht werden. aber du hast immer das Gespür auch für ein Geschäft. Und das aber mit der Kunst gepaart, ist, glaube ich, eine gute Solution. Ne? Wo man das herbekommt, ob man das vererbt bekommt oder aber jedenfalls, wenn du gut fühlen kannst, also ich bin ja so ein bisschen ein Bauch- und Kopfmensch und das im Einklang. Und da, wo mein Kopf vielleicht sagt, na, kann man das machen? Und der Bauch sagt, okay, du kannst es, dann wird's gemacht. Und
also es müssen beide Parteien dann übereinstimmen.
Genau, die müssen beide einverstanden sein. Ich bin also nicht nur ein Kopfmensch, sondern auch ein Bauchmensch.
Es ist lustig, dass du das sagst. Ich wollte dich nämlich das auch schon fragen, wie du Entscheidungen triffst. Wir haben in unserer ersten Acker-Ausgabe eines deiner jüngsten Projekte vorgestellt. Und zwar ging es da um Atmosphere bei Kallehof. Es hat ja eben vor kurzem eröffnet. Und eine große Säule davon ist die Nachhaltigkeit. Was hat dich dazu bewegt, erstmal dein allererstes Spa zu bauen? Und wie kann man sich die Nachhaltigkeit, die du ja so schön in das Projekt integriert hast, vorstellen, wenn man noch nie am Kralhof war?
Ja, die Nachhaltigkeit hat ja zwei Aspekte. Also einmal, dass man nachhaltige Produkte verwendet oder eben versucht, Gebäude zu bauen, die wenig Energie verbrauchen und guten Footprint haben. Und aber Nachhaltigkeit ist auch etwas, was mit dem Entwurf zu tun hat. Ein Entwurf, der sich quasi in die Landschaft einschmiegt, ein Entwurf, der zeitlos ist, ist eben auch nachhaltig. Und die Kombination muss man eben dort auch treffen, dass man nicht nur sagt, mein Gebäude ist nachhaltig, weil ich Beton benutze, der keine CO2-Ausstöße hat, sondern der Entwurf ist genauso wichtig.
Das heißt, es beginnt schon bei der Vision und bei der Idee.
Genau. Und hier war das ja so, Kallehof, ein existierendes Hotel, ein Familienunternehmen seit langer Zeit. Und alles war dort eben schon gewachsen. Und es sollte eigentlich eine Spa-Anlage addiert werden zu diesem Kallehof. Und da habe ich den Ort besucht. Und als ich, sag ich mal, in das Gebäude hineingetreten bin, war ich ja schon ein bisschen aufgeregt, was empfängt mich da. Und dann habe ich aus dem Gebäude quasi auf die Terrasse rausgeschaut. Und irgendwas hat meinem Gefühl nicht gepasst. Also das, was ich dort gesehen habe, habe ich gewusst, also das musst du angehen. Da muss auf dieser schrägen Wiese mit diesem Schwimmbad davor, da muss angesetzt werden. Also habe ich quasi eine neue Mitte entworfen, also ein See hineingeschnitten, zentral quasi in die Mitte von der Anlage, und habe in dem See quasi ein 50 Meter Schwimmbecken hineingebaut, so dass man, wenn man schwimmt, das ganze Alpenpanorama einmal ringsherum erwischt beim Schwimmen. Und sonst ist aber das Gebäude so aufgebaut, entweder guckst du die Berge hinter dir oder vor dir oder links und rechts, aber du hast nie so 360 Grad. Und das Gebäude, das ich dazu entworfen habe, musste sich quasi dem räumlichen Blicken unterordnen. Deswegen schwingt es quasi links vorbei und eröffnet in den Räumen auch wieder fantastische Blicke in die Alpenlandschaft.
Ich war ja jetzt auch schon dort und es ist ein beeindruckendes Spa. Es ist so, so wunderschön geworden. Wie geht's dir dabei, wenn du zum ersten Mal das fertige Gebäude siehst, das du entworfen hast? Siehst du dann das große Ganze, das Gesamtwerk, oder entdeckst du im Nachhinein noch Fehler?
Ja, erstmal hast du das ja im Kopf und auf deinen Plänen. Und wenn du das erste Mal siehst, vergleichst du das und fühlst dich dann bestätigt, es war ja alles richtig, wie ich es gefühlt habe. Ja? Und das gibt schon mal ein gutes Gefühl. Und wenn man dann das Gebaute sieht, die Qualität des Baus und die ganze Detaillierung, und wenn das auch noch aufgeht, dann hast du also ziemlich viel erreicht. Weil man muss sich ja vorstellen, dieses große Gebäude, es hat 3000 Quadratmeter und der See hat nochmal 5500 dazu, die ganze Landschaft. All das haben wir in nur 13 Monaten gebaut. Normalerweise kannst du da in Deutschland noch nicht mal eine Einbauküche für kriegen. Und bei so einer Geschwindigkeit, so eine Qualität dorthin zu bringen, das war selbst auch für mich schön zu sehen. Und wir hatten wirklich alles Firmen aus der Umgebung, alles österreichische Firmen, die alle einen super Job gemacht haben. Wahrscheinlich waren die eben auch motiviert über das Außergewöhnliche. Und dann gibt's ja manchmal dann noch mal einen Tick mehr, weil du eben dabei sein darfst. Und das spürt man in dem Gebäude. Und auch die Bauherren, die sind mit dem Gebäude genauso gewachsen. Das ist ein Teil von dem geworden. Und das ist eben auch eben ganz wichtig, dass man diese Momente auch noch mit einfängt.
Sehr schön gesagt. Ich habe ein bisschen recherchiert vor unserem Gespräch jetzt und habe gelesen, dass du 2020 das Verdienstkreuz bekommen hast. Und zwar deshalb, weil du Hamburg schöner machst und generell Städte schöner machst. Was siehst du als einen deiner größten Erfolge, wenn es um Nachhaltigkeit und Stadtentwicklung geht?
Ich arbeite jetzt schon mittlerweile, sag ich mal, 35 Jahre, glaube ich. Ja. Da habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen. Und wir haben eigentlich immer nachhaltig gearbeitet. Auch als das noch kein Thema war. Weil es gehörte einfach dazu, die Dinge auszureizen und immer noch besser zu machen. Und für mich ist Nachhaltigkeit eine Selbstverständlichkeit und kein Begriff, den man, jetzt wird er ja fast schon totgeritten. Man kann natürlich nie genug tun, aber Nachhaltigkeit ist eben etwas, das muss eine Basis sein. Ja? Und wir entwerfen immer Gebäude, wo wir immer extrem so weit gehen, dass wir möglichst das Beste erreichen, was man zu der Zeit erreichen kann. Und viele meiner Gebäude sind sogar nachträglich, haben die ein LEED oder DGNB-Zertifikat bekommen. Wobei DGNB. Okay. Das sind so Nachhaltigkeitszertifikate. Okay. Und DGNB ist wahrscheinlich manchmal 10 Jahre später entstanden als das Haus, was es gekriegt hat.
Ehrlich?
Also das heißt, wir waren also immer früh schon richtig dabei und man ist ja auch nicht allein, wenn wir damals versucht haben, Gebäude anzubieten, wo wir quasi nachhaltige Themen mit angesprochen haben, haben die Bauherren zu uns damals gesagt, wovon redest du, die Nebenkosten bezahlt der Mieter, was habe ich damit zu tun? Und dann die trotzdem zu überzeugen, in der Richtung zu arbeiten, war schon ein bisschen anstrengend, aber dann kam zum Glück etwas dazu, dass die ganzen Fonds, Versicherungen, die Gebäude gekauft haben, plötzlich gesagt haben, wir kaufen jetzt nur noch Gebäude mit einem Zertifikat. Und dann sind die ganzen Bauherren nervös geworden, ob sie ihr Produkt überhaupt noch marktfähig ist. Und dann kam die Welle, dass alle ein Lied haben wollten oder ein DGB. Und dann hat dann langsam dann auch, haben die Behörden angefangen, ihre Gesetze zu verschärfen, so dass wir heute nach Stand des Datums alle nachhaltig bauen. Sonst kriegst du gar keine Baugenehmigung in Deutschland.
Das ist eine super Entwicklung.
Das ist eine super Entwicklung. Gerade das, was wir nur endlich haben, ist diese Welt. Und wir müssen sehen, dass wir dort arbeiten. Wir müssen sehen, dass die Industrie dort mitmacht, dass die Produkte, die wir bekommen, alle nachhaltig sind, recycelbar sind. Und zwar macht das in der ganzen Weltbevölkerung, macht das vielleicht im Moment noch gar nichts aus, was wir da bewegen. Aber wenn wir als Industrieländer unseren Fokus darauf setzen, dann werden andere nachziehen. Und die globale Nachhaltigkeit ist also sehr viel wichtiger als nur die Nachhaltigkeit, die wir in Europa oder in Deutschland machen.
So als Vorreiter quasi, um den Weg zu ebnen.
Genau, ja, um den Weg zu ebnen und auch eben Produkte anzubieten, die das alles erfüllen. Ich habe jetzt gerade, bauen wir ein Gebäude, da haben wir die erste 100% recycelbare Aluminiumfassade der Welt gerade gebaut.
Was?
Ja.
Wahnsinn, wer stellt das her oder wie kommt man auf das?
Ja, das sind eben die Industrien, Fassadenbauer und so. Und wir sagen, wir wollen Nachhaltigkeit und die forschen natürlich jetzt alle, weil im Moment kann sich jede Firma nur quasi auf dem Markt behaupten, wenn sie diese Nachhaltigkeitsaspekte erfüllt. Also forschen alle daran, wie bekomme ich einen guten Footprint hin, wie bekomme ich mein Produkt mit Nachhaltigkeitszertifikat, damit ich auf dem Markt quasi Vorteile habe. Und das hilft natürlich.
Und hast du ein Lieblingsprojekt, wenn es um Nachhaltigkeit geht?
Ja, im Moment ist ja mein frischestes Werk immer mein Lieblingsprojekt. Kralauf. Aber wir bauen natürlich gleichzeitig noch viele andere Projekte. Und jedes Projekt, wo ich gerade dran sitze oder welches meine Zeit einnimmt, ist in dem Moment gerade mein Lieblingsprojekt, weil dort muss ich eben wieder diese Lösungen schaffen. Und dieser Prozess macht uns ja Spaß. Zwar das fertige Ergebnis auch, aber dieser Prozess, wie kriegst du quasi eine Immobilie, irgendetwas hin, was einen gewissen Mehrwert hat und dann auch für die Menschen quasi Spaß macht, sich darin zu bewegen.
Wir haben jetzt auch gerade geredet darüber, über diese Entwicklung in der ganzen Branche und dass die Nachfrage eben nach nachhaltigeren Materialien und nachhaltigeren Bauweisen steigt. Und das ist eine super Entwicklung. Siehst du dem aber entgegengesetzt eine Herausforderung für die Branche?
Die Herausforderung wird ja sein, was wir insgesamt haben, ist die Energie. Ja? Wir müssen sehen, dass wir saubere Energie bekommen. Und im Moment, sage ich mal, durch die politischen Verhältnisse, durch den Krieg, sind natürlich viele Energiewege abgeschnitten. Und wir haben unsere Ziele noch nicht erreicht mit erneuerbaren Energien. Und da müssen wir erstmal richtig fleißig arbeiten, dass wir dort in eine bessere Situation kommen, weil Energie wird nachher alles bestimmen und vom Preis her, von allem, was unsere Welt ausmacht, ist es natürlich wichtig, dass wir mit sauberer Energie klarkommen, um unsere unseren Planeten ein bisschen zu schonen.
Ich nehme mal an, dass Energieeffizienz bei deinen Projekten dann auch eine Riesenrolle spielt.
Ja, das ist das A und O. Wir haben damals schon gesagt, also vor 25, 30 Jahren, dass die die Nebenkosten, quasi die Kosten für Heizen und Strom und so, das sind ja die Nebenkosten, die habe ich damals schon zweite Miete genannt. Und damals war das oft so, dass wenn du 12 Euro Miete bezahlt hast, hast du schon 8 oder 9 Euro Nebenkosten gehabt. Da warst du schon über 20. Und das haben wir ja gewaltig runtergeholt. Die Energiekosten sind heute um die Hälfte weniger als noch vor 20 Jahren. Und das wird immer besser, dieser Wert.
Super, wenn man dann auch so viel machen kann und so Sachen und Dinge entwickelt, um so etwas zu realisieren und zu ermöglichen. Du machst ja auf der ganzen Welt Projekte. Siehst du einen Unterschied, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht in deinen Bauweisen? Ist es regional unterschiedlich oder ist es, da das Thema eh schon überall präsent ist, ähnlich? Was würdest du da sagen?
Ja, das sind große Unterschiede. Also wir haben einmal eine europäische Sicht, weil wir ja auch hier in Europa quasi dem Planeten doch schon ziemlich zugesetzt haben und dadurch einen gewissen Reichtum erreicht haben, wo wir uns jetzt leisten können, über Nachhaltigkeit nachzudenken. Aber das sieht in der übrigen Welt anders aus. Die haben meistens überhaupt noch das Problem, wie ernähre ich mich, wie überlebe ich. Und denen kannst du jetzt nicht sagen, ja, nimm mal dieses Produkt, das ist 100% recycelbar. Und der sagt, wo bekomme ich was zu essen her? Und das wird noch einen langen Weg dauern, dass es global wird. Also wenn die sich dafür interessieren, ist es oft nur jetzt manchmal in Dubai oder vielleicht auch mal in China, dass sie einfach sagen, das ist, was jetzt on walk ist in Europa, also wollen wir das auch. Wir wollen jetzt Solarfelder aufbauen. Wir wollen dies und jetzt, die können sich das leisten. Aber die Länder, die sich das nicht leisten können, die haben kein Ohr dafür. Da kannst du denen erzählen, was du willst über Nachhaltigkeit, sondern die haben andere Probleme. Und bis die soweit sind, wird es nur lange dauern. Aber wir dürfen die Hoffnung ja nicht aufgeben. Wir müssen versuchen, dass der ganze Standard auf der Welt sich nach oben entwickelt und sich ein bisschen anpasst. Und das hoffe ich zumindest.
Und hast du dann einen persönlichen Standard, was Nachhaltigkeit angeht? Wir haben jetzt eh schon drüber geredet, du hast gesagt, das ist so quasi die Basis von allen deinen Projekten. Aber gibt es rechtliche Unterschiede, wenn du an Projekte zum Beispiel in Dubai denkst oder in Deutschland?
Ja, die rechtlichen Unterschiede sind enorm, weil die Nachhaltigkeit reicht nicht nur, wenn man die sagt, aus Bildung und aus, dass man was Gutes tun will, ist man nachhaltig, sondern du musst auch einen gewissen Rahmen dafür bauen. Und in Deutschland gibt es eben Gesetze, und in diesen Baugesetzen musst du eine gewisse Nachhaltigkeit erfüllen, sonst kriegst du keine Baugenehmigung. Das gibt's im Ausland nicht. Also wenn ich im Iran baue oder in Dubai oder woanders, da gibt's keine Energieverordnung. Da kannst du bauen.
Du kannst machen, was du möchtest.
Ja, du kannst bauen, was du willst. Und da fragt keiner nach. Das ist bei denen noch nicht so vorgedrungen, dass sie das so gesetzlich schon verankert haben.
Gibt es etwas, das du bauen würdest, das die Welt besser machen würde?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Dass, wenn ich wüsste, dass es sowas gibt, um die Welt besser zu machen, dann würde ich sofort wieder einen Nobelpreis kriegen oder eben so ein Bundesverdienstkreuz. Aber das, was die Welt besser macht, ist eigentlich nur, dass wir selber besser werden und jeder sich fragt, was tut er da eigentlich? Und sich selbst ins Gesicht schauen kann und versucht eben mit guter Energie in seinem Part einen Teil zu geben. Und das, wenn das über alles geht, schaffen wir vielleicht so ein bisschen etwas. Aber es gibt jetzt keinen, nicht das Ding, was auf einmal die ganze Welt verbessert. Das wird es nicht geben.
Trotzdem finde ich, dass du sehr positiv in die ganze Zukunft schaust, was ich jetzt aus dem Gespräch heraushöre.
Ja, ich bin Mensch, der gerne gestaltet. Und das Einzige, was du gestalten kannst, ist die Zukunft. Die Vergangenheit kann ich nicht mehr gestalten. Und mir bringt das Gestalten Spaß. Und es gibt für jedes Problem eine Lösung. Es gibt, und wir müssen nur daran arbeiten. Und es werden schon immer die richtigen Eingebungen geben. Und wenn du an gute Energie glaubst, dann ist es so, das Kosmos gibt dir das zurück, was du denkst. Und wir schaffen immer wieder als Menschen uns anzupassen und den neuen Gegebenheiten quasi Lösungen zu präsentieren. Und da glaube ich ganz fest dran. Und das ist eben auch das, was uns Spaß macht. Also die Glückseligkeit liegt nicht nur in der Vergangenheit, sondern gestalten können wir nur die Zukunft.
Hadi, hast du ein Ritual, wie du dich immer wieder in diese gute Energie holst?
Ja, ich habe ein bestimmtes Ritual. Die gute Energie liegt ja gar nicht so weit weg, sondern die liegt bei uns in der Natur. Also wenn ich morgens aufstehe, gehe ich einmal um den See, das ist die Alster bei uns in Hamburg. Und da ist alles noch ganz frisch, das Wasser, die Lichtreflexe, Sonnenschein oder Regen, all das gibt super Energie. Das gibt's umsonst, das hole ich mir morgens schnell rein. Dann gehe ich unter die Dusche und schließe die Augen und dieses Säubern von allem und gibt ein besonders tolles Gefühl. Dann ziehe ich mir etwas an, was mir an dem Tag Spaß macht und fahre quasi mit meinem Auto nur die schönen Wege zum Büro, die mir gute Energie geben. Und mein Büro ist auch sehr gut positioniert hier an der Elbe. Und gehe oben ins Atelier, schaue über die Elbe, sehe die Schiffe, die rein und raus fahren. Und all diese tollen Energien addiert, ergeben nachher, sag ich mal, die Kraft, die du durchstehen musst, weil zwischendurch hast du es ja auch mal mit schlechten Energien zu tun, aber am Ende musst du einen Strich ziehen und das Positive musst du überwiegen von dem Tag. Dann hat der Tag Spaß gemacht.
Ich würde gerne noch etwas von dir wissen, Hadi.
Ja.
Und zwar, du schaffst ja Lebensraum. Was ist deine Prognose für die Zukunft? Wie werden wir leben?
Wir sind ja Menschen. Wir leben in unseren menschlichen Proportionen. Und wir haben uns natürlich alle ein bisschen in den letzten 100 Jahren ein bisschen eingeschränkt. Zum Beispiel, wenn man die ganzen Jugendstilhäuser sieht, vor 100 Jahren, wie die gebaut waren. Das waren Häuser, die hatten alle 3-4 Meter hohe Decken. Das waren riesige Räume, die man zusammenschalten konnte. Und es waren eigentlich sehr intelligente Grundrisse. Und das haben wir ja quasi dann so nach dem Krieg mit dem Wiederaufbau haben wir versucht, das, was im Portemonnaie an Geld war, quasi so reduziert zu bauen, dass wir dann die Deckenhöhen runtergeholt haben, dass wir weniger Energie verbrauchen, dass wir Treppenhäuser minimiert haben. Also die Verschwendung oder den Luxus quasi eine Absage erteilt haben. Und das ist das, was die Moderne ja quasi uns im Bauhaus auch ein bisschen vorgemacht hat. Mit Licht, Luft und Sonne und reduziert minimal zu leben. Dieses ist jetzt, das haben wir quasi jetzt perfektioniert. Und natürlich möchten die meisten Leute in der Stadt leben, wo eben die Wege kurz sind, man nicht so viel Energie verbraucht, man auch die Dinge zu Fuß machen kann oder mit dem Fahrrad. Und es wird immer enger in diese Richtung gehen, dass wir unseren Lebensraum quasi auch teilen müssen mit anderen. Aber das ist so eine, es ist nicht von heute auf morgen, das ist so schleichend. Und es gibt immer die Leute, die sich viel mehr leisten können, aber wir reden ja von den 90% anderen oder 95%. Und wir werden bewusster leben. Wir sehen das ja in allen Phasen des Lebens, ob das die Ernährung ist. Es gibt so viele Menschen, die plötzlich vegan geworden sind. Bei den jungen Leuten gerade ist das extrem. Und die beeinflussen natürlich die Älteren, ihre Eltern. Diese Luxusgüter sind bei denen auch nicht mehr das, was es mal war, sondern man versucht wirklich anders und bewusster auf dieser Welt zu leben. Und das sind schon Entwicklungen. Also dieses nur noch reinhauen und raushauen ist nicht mehr im Work. Also es ist, die Menschen haben sich da verändert und in anderen Regionen ist es noch nicht ganz so, aber diese Tendenz springt natürlich über.
Das heißt, es wird ein Miteinander, aber ein bewusstes Miteinander.
Ein bewusstes Miteinander und auch das größte Gut, was wir hier haben, ist die Gesundheit. Also wird sich viel um die Gesundheit drehen. Und das Gesundheit hat zu tun mit Ernährung und mit Bewegung und mit Sport. Und wie du dich in deinen Lebensraum bewegst, das werden natürlich immer die Themen bleiben.
Ich bin jedenfalls schon sehr neugierig, auch auf deine Projekte, die du noch umsetzen wirst. Vielen lieben Dank an dieser Stelle für dieses schöne Gespräch. Hadi, wo finden dich unsere ZuhörerInnen online? Wie heißt du auf Insta oder LinkedIn?
Ach so.
Du bist ja sehr aktiv.
Hadi.Terani, also Hadi.Terani, ist auf Instagram zu finden. Und wenn man meinen Namen googelt, findet man mich sowieso. Es ist schon so viel geschrieben worden, dass ich eigentlich ganz transparenter Mensch bin. Also über mich kann man alles erfahren, über das Netz.
Dann vielen lieben Dank nochmal. Wenn euch dieses Gespräch mit Hadi Terani gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert und schaltet am besten die Benachrichtigungen ein, damit ihr unsere nächsten Folgen nicht verpasst. Dieses Gespräch mit Hadi Terani gibt es auch als Interview zum Nachlesen in unserem E-Magazin auf www.acker.world. Alle unsere Links, auch zu Social Media, findet ihr auf unserer Website unter www.acker.world. Schreibt uns auch gerne euer Feedback und neue Ideen mit spannenden Themen an hello@acker.world. Danke und bis zum nächsten Mal.